nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Halleluja. Danke, Jesus. Vers 11 fährt dann fort, wie wir als Fremdlinge sozusagen in dieser Welt leben sollen. Und aber nochmal zurück hier auf Vers 9 und auf Vers 10. Ich möchte, dass du verstehst heute Abend, dass du Gott gehörst. Amen. Du gehörst Gott heute Abend. Du bist sein Eigentum, du wurdest teuer erkauft, du gehörst Gott. Und es ist ganz stark hier, weil Gott hat hier ein paar starke Definitionen bzw. Wege, wie er das ausdrückt. Er sagt, ein auserwähltes Geschlecht sind wir unter anderem, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Du gehörst ihm. Du gehörst ihm. Wir gehören ihm. Und er hat uns teuer erkauft und genau deshalb gehören wir ihm. Es gab eine Zeit, da haben wir nicht wirklich zu ihm gehört. Wir waren weg von ihm. Also, wir waren in der Finsternis. Diese Zeit gab es auch. Aber dann hat er einen megamäßigen Preis für uns bezahlt und er hat uns erkauft und nun gehören wir ihm. Und er sagt, wir sind ein heiliges Volk. Und er sagt, wir sind dazu berufen, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns aus der Finsternis herausgezogen hat und in sein wunderbares Licht versetzt hat. Wir sind ein heiliges Volk, sagt er, und wir sind dazu berufen, die Tugenden zu verkündigen von ihm selber, der uns aus der Finsternis herausgezogen hat und in sein wunderbares Licht versetzt hat. Ich habe über diese Verse so viel nachgesinnt, eine Zeit lang in meinem christlichen Leben. Ich kann mich noch erinnern, in einer Situation bin ich in Asien vor einer großen Menschenmenge gestanden und auf einmal ist dieser Vers in meinen Sinn gekommen und ich habe darüber nachgesinnt und ich habe so eine starke Offenbarung davon bekommen, dass Gott mich erkauft hat und jetzt ist er gerade dabei, all diese Menschen zu erkaufen. Und das war so stark für mich und 1. Petrus Kapitel 2, Verse 9 bis 10, ich habe so viel darüber nachgesinnt, was es bedeutet, Gott zu gehören, ihm zu gehören, nicht mir selber zu gehören, sondern ihm zu gehören und weil ich teuer erkauft wurde von ihm. Halleluja. Und er sagt, wir sind ein heiliges Volk. Er sagt, wir sind ein heiliges Volk. Halleluja. Danke, Jesus. Ich möchte das einfach ein bisschen wirken lassen hier zu Beginn. Diese zwei Verse, lass das einfach ein bisschen wirken an dir heute Abend, bevor wir weitergehen hier. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Ich danke dir, Jesus. Ein heiliges Volk. Ein heiliges Volk. Ein heiliges Volk. Halleluja. Ein heiliges Volk. Das ist Erweckungsbootcamp hier diese Woche und wir sind ein heiliges Volk. Wir gehören ihm. Wir wurden von ihm erkauft. Tolle Leistung, Jesus. Halleluja. Das ist Erweckungsbootcamp. Wir sind ein heiliges Volk. Wir wurden von ihm erkauft. Wir gehören uns nicht selber und wir gehören ihm. Wir wurden durch einen teuren Preis erkauft. Halleluja. Danke, Jesus. Du gehörst ihm. Ich gehöre ihm. Wir gehören ihm. Wir wurden erkauft. Ein heiliges Volk. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich preise dich, Herr Jesus. Danke, Vater. Ich danke dir, Herr Jesus. Ein heiliges Volk. Die dazu berufen sind, die Taten dessen zu verkündigen, der uns herausgeholt hat aus dieser Finsternis, aus diesem Reich des Finsternis und in sein wunderbares Licht versetzt hat. Ich danke dir, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Halleluja. 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 Ein heiliges Volk. Vers 11, meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Es geht in diesem Kampf um euren Glauben. Halleluja. Ein heiliges Volk. Ich danke dir, Vater, dass hier ein heiliges Volk ist heute Abend. Ein königliches Geschlecht. Ich danke dir, Herr Jesus, ein heiliges Volk, das den Verlockungen dieser Welt nicht nachgibt. Ich danke dir, Vater, weil sie dir gehören und weil sie etwas Besseres gefunden haben. Ich danke dir, Vater, für ein heiliges Volk. Halleluja. Ich danke dir, Vater, für ein heiliges Volk. Ein heiliges Volk, das den Verlockungen und Angeboten dieser Welt nicht nachgibt, weil es ein heiliges Volk ist. Ich preise dich dafür, Herr Jesus. Halleluja. Ein heiliges Volk. Ich danke dir, Vater, ein heiliges Volk. Halleluja. Ein heiliges Volk. Ich danke dir, Vater, dass ein heiliges Volk ist hier heute Abend, das den Verlockungen und Begierden dieser Welt nicht nachgibt, das beständig trinkt von dieser Quelle, von dieser einzig wahren, lebensspendenden Quelle, das nur in dir zu finden ist. Ich danke dir, Vater, für ein heiliges Volk. Ich danke dir, Vater, für dieses Siegel, ein heiliges Volk hier heute Abend. Ich danke dir dafür, eine königliche Priesterschaft, die Tugenden dessen verkündigt, die deine Tugenden verkündigt, das, was du getan hast in unserem Leben, die das verkündigt. Ich danke dir, Vater, für ein heiliges Volk, die dir dieses Volk und diese Leute hier in diesem Erweckungsbootcamp, die Teil davon sind, von diesem heiligen Volk. Ich danke dir, Vater, dass du etwas tust in ihnen, sodass sie den Verlockungen und Angeboten dieser Welt nicht nachgeben, denn es geht um ihren Glauben. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Ich preise dich, Herr Jesus. Ein heiliges Volk. Halleluja. Ein heiliges Volk. Ich danke dir, Vater, ein heiliges Volk. Die Gottes Barmherzigkeit erfahren haben. Ein Volk, das Gottes Barmherzigkeit erfahren hat. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ich danke dir, Vater, für ein heiliges Volk. Danke, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, für Freiraum in dieser Versammlung heute Abend. Ich danke dir, Vater, für Freiheit in dieser Versammlung heute Abend. Danke, Jesus. Heiliger Geist, bitte hilf mir, das zu vermitteln, was du mir aufs Herz gelegt hast, was du mir in meinen Geist gegeben hast vor langer Zeit. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, das zu vermitteln heute Abend. Halleluja, ich danke dir, Vater. Puh, Halleluja, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für diesen Abend. Ich danke dir, Jesus. Lass uns in dieser Gegenwart bleiben. Ich danke dir, Vater, für diesen Abend, Herr. Ich lege diesen Abend in deine Hand. Halleluja. Amen. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Als ich mich bekehrt habe, ich habe die Kraft Gottes so stark gespürt in meinem Leben, sodass es absolut keinen Grund gab oder ich hätte es nie für möglich gehalten, die Macht Gottes irgendwie anzuzweifeln oder die Realität der Gegenwart Gottes irgendwie in Frage zu stellen oder seine wunderwirkende Kraft. Und ich war in meiner ganzen Jugendzeit in der Neonazi-Szene, wie du vielleicht weißt, weil vielleicht hast du es auf diesem Flyer gelesen, den du selber ausgeteilt hast. Und Gott hat mich da rausgezogen am tiefsten Punkt meines Lebens und er hat diesen ganzen Hass weggenommen und diese Gewalt hat er weggenommen aus meinem Herzen. Und das war dann nicht mehr da. Das war so übernatürlich, weil das war vorher da und dann war es auf einmal nicht mehr da. Und das hat alles begonnen, weil ich, als ich 13, 14 war, hatte ich eine CD geschenkt bekommen mit rechtsextremen Inhalten und ich habe mir diese Musik wieder und wieder angehört. So hat es begonnen, so bin ich da hineingeschlittert. Und als ich dann Gott kennengelernt habe, ist diese Sache auf einmal weggebrochen. Es war komplett übernatürlich auf einmal weg. Und ich weiß, dass Gott Menschen auf einmal komplett übernatürlich freisetzen kann. Und so war dieser Hass und diese Gewalt auf einmal weg. Ich hatte auch ein starkes Alkoholproblem, dass irgendwie Neonazis, Skinheads und Alkohol geht irgendwie Hand in Hand, oder? Kann man sich irgendwie so vorstellen. Und ich hatte ein starkes Alkoholproblem in meinem Leben auch. Und es war auch in einem Moment weg, als ich Gott getroffen habe, in diesem Bekehrungserlebnis, das Verlangen danach war weg. Das ist das, was ich damit meine. Das ist, wenn ich von Freiheit spreche, dann meine ich Freiheit, frei zu sein, das Richtige zu tun. Frei zu sein, Gott zu suchen und frei zu sein, vom lebendigen Wasser, von dieser Quelle des lebendigen Wassers zu trinken. Das, so definiere ich das. So, das ist das, was ich damit meine. Und das Verlangen nach Alkohol war in einem Moment weg. Es war einfach nicht mehr da und ich war frei davon. Und es gab ein anderes Problem noch in meinem Leben, das ich auch so durch meine Jugendzeit mitgetragen habe und ich habe gemeint, das ist so vielleicht das kleinere Problem oder ich habe gemeint, das ist vielleicht das, was ein bisschen so im Hintergrund ist und was das kleinere ist, weil es eh keiner gesehen hat, das andere mit dem Vorstrafen und mit den Schlägereien war irgendwie so das Offensichtlichere und das habe ich gemeint, war das größere Problem. Und das war das, dass ich seit meiner Jugendzeit auch ein Problem mit Pornografie hatte und da immer wieder hineingefallen bin. Und ich habe mich bekehrt und ich wurde vom Alkohol sofort befreit und ich wurde von diesem Hass sofort befreit. Ich habe damals so krass Bodybuilding auch gemacht und auch so Steroidsachen und so Sachen genommen. Nur so als Nebeninformation, also von diesen Sachen wurde ich auch befreit und von dieser anderen Sache wurde ich nicht sofort befreit. Und das war so stark für mich oder so stark in der Gegenwart Gottes, aber gleichzeitig so krass für mich, weil ich so gerne frei sein wollte, aber aus irgendeinem Grund habe ich es nicht geschafft. Und gerade so im ersten Jahr nach meiner Bekehrung, ich habe die Gegenwart Gottes so stark für mich gespürt, ich habe Gott so oft gesucht und ich bin von der Arbeit nach Hause gekommen, ich habe um 6 Uhr morgens zu arbeiten begonnen, bin um 2 Uhr nachmittags nach Hause gekommen, habe den Rucksack in die Ecke geschleudert und habe Gott stundenlang gesucht, war in seinem Wort, habe irgendwelche Bücher gelesen und war in der Gegenwart Gottes und hatte so einen Hunger nach Gott, weil ich diese Veränderung so stark erfahren habe und gleichzeitig konnte ich aber in diesem anderen Bereich irgendwie keinen Durchbruch bekommen und ich konnte da nicht zu Gott durchbrechen auf eine Art und Weise, dass er mich frei machen kann und frei halten kann. Und so ging das so monatelang, ich habe den Herrn gesucht und bin wieder in diese Sache zurückgefallen und ich habe dann wieder Buße getan. 1. Johannes 1, Vers 9 war ein Vers, den ich sowas von auswendig gekannt habe, so eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht und er reinigt euch und vergibt euch von aller Ungerechtigkeit und ich habe diesen Vers immer wieder angewandt und natürlich Jesus hat mir jedes Mal vergeben. Amen. Also Jesus ist nie zu mir gekommen und hat gesagt, Philipp, ich vergebe dir nicht oder ich habe dir nicht vergeben, er hat mir jedes Mal vergeben. Und auf einmal, gerade so in dieser Situation, begann ich einfach den Gott immer mehr zu suchen und dieser Hunger war da nach Gott, aber ich konnte nicht irgendwie nicht zu ihm durchbrechen auf eine Art und Weise, dass ich von innen her diese Sachen überwinden kann. Und so stand ich da irgendwo vor einem Dilemma, weil das für mich keinen Sinn gemacht hat und ich wusste, dass es mehr gibt für mein Leben, auch weil ich Gott schon so stark erlebt habe. Ich wusste, dass es mehr gibt für mein Leben, als nur Vergebung zu haben und unter Anführungszeichen nur Vergebung zu haben. Ich wollte ein Überwinder sein. Ich wollte sein, der nicht den Verlockungen der Welt nachgibt. Ich wollte jemand sein, der nicht abdriftet, sondern der drüber springen kann, der durch die Kraft Gottes überwinden kann und der im inwendigen Menschen so stark ist, sodass er drüber stehen kann, sozusagen. Da wollte ich sein, aber ich war da damals noch nicht dort. Und ich habe 1. Johannes 1, Vers 9 praktiziert sozusagen mit dem Herrn und er hat mir jedes Mal vergeben. Auf einmal begann der Heilige Geist zu mir zu sprechen, Philipp, du verwendest die falsche Bibelstelle für diese Situation. Wer hat schon mal die falsche Bibelstelle für eine Situation verwendet? Und er begann mich so in den Jakobusbrief hineinzuführen und ich habe eines Tages gelesen in Jakobus Kapitel 5, Vers 16, so ihr eure Sünden zueinander bekennt, so ist er treu und gerecht, er ist immer treu und gerecht. Aber wenn ihr eure Sünden einander bekennt und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, denn das Gebet des Gerechten vermag viel. Bekennt eure Sünden zueinander und betet füreinander, damit ihr geheilt seid oder geheilt werdet, denn das Gebet des Gerechten vermag viel. Und Gott hat damals zu mir gesprochen, ein Mann Gottes, der sehr eng in meinem Leben war, bis zum heutigen Tag, Gott hat zu mir gesprochen, jedes Mal, wenn ich hineinfalle in diese Sünde, soll ich ihm das sagen. Wie viele glauben, dass sich das gut angefühlt hat? Es hat sich nicht gut angefühlt. Das ist die Sache. Damals schon habe ich ein bisschen versucht zu verstehen, wenn Gott zu mir etwas sagt, dann ist es immer gut, weil er gut ist, aber es muss sich nicht immer gut anfühlen. Und es war halt eine Anweisung in dieser Situation und ich habe mich geschämt und das war irgendwie schlimm für mich. Und ich habe mich aber dann so durchgewunden und habe das zu ihm gesagt und er ist mir nur mit Liebe begegnet und er hat für mich gebetet. Ich wusste, er ist ein Mann Gottes, ich wusste das immer, ich hatte nie einen Zweifel daran. Und das Gebet des Gerechten in diesem Fall begann irgendwie stärker in mein Leben hinein zu infusionieren, obwohl sich das jetzt vielleicht komisch anhört. Und auf einmal begann ich stärker zu werden im inwendigen Menschen. Und dann ist es wieder passiert. Ich bin wieder mal zurückgefallen in diese Sache und dieselbe Anweisung war noch immer da. Okay, bekennst deinen Mentor, sag's ihm. Und er hat wieder für mich gebetet und ich bin wieder stärker geworden im inwendigen Menschen. Und es hat nicht lange gedauert, auf einmal begann sich etwas zu entwickeln in meinem inneren Menschen. Ich habe diese Sünde sowas begonnen von zu hassen. Das ist perfekt das, was Jesus beschreibt, oder was der Autor von Hebräerbrief beschreibt, in Hebräer Kapitel 1, Vers 9, dass Jesus die Sünde oder die Ungerechtigkeit gehasst hat und die Gerechtigkeit geliebt hat. Und deshalb war er gesalbt mit diesem Öl der Freude. Jesus hatte einen Ort in seinem Herzen, wo er Ungerechtigkeit gehasst hat. Jesus hat nicht nur geliebt, er hat auch gehasst. Jesus hat geliebt, er hat die Menschen geliebt, er hat den Sünder geliebt, aber Jesus hat auch gehasst. Er hat Ungerechtigkeit gehasst, er hat Sünde gehasst. Und auf einmal, weil es war nicht so, natürlich, weil wenn ich gesündigt habe, das hat mich danach ein bisschen aufgeregt. Aber die Sünde selber habe ich geliebt und genau das war das Problem. Der Heilige Geist musste etwas tun in meinem Inneren, wo ich begann, einen Hass auf diese Sache zu entwickeln, wo es irgendwie dann so repulsive geworden ist. Es ist so abstoßend geworden, so wie so ein schlechter Geschmack, den du in deinem Mund hast oder so. Wenn du eine Pizza gegessen hast, die du dreimal aufgewärmt hast oder was auch immer. Und auf einmal begann ich stärker werden im inwendigen Menschen und ich überwinde einmal. Und Versuchung kam, ich überwinde zweimal. Und Versuchung kam und ich überwinde dreimal. Und Versuchung kam, ich überwinde viermal. Und ich überwinde wieder und ich überwinde wieder und ich überwinde wieder und ich überwinde wieder. Auf einmal habe ich zurückgeschaut, hey Philipp, du bist schon ganz schön lange Zeit frei jetzt von dieser Sache. Und auf einmal habe ich festgestellt, hey, das, was Gott gesagt hat in Jakobus Kapitel 5 dort, diese Heilung, ich habe das erfahren in meinem inwendigen Menschen durch die Kraft Gottes, eine Heilung, die mich zu einem Überwinder hat werden lassen, so dass ich von innen heraus, sollte irgendwas kommen vom Feind, da drüber stehen kann sozusagen. Und darüber möchte ich heute Abend ein bisschen sprechen, wie du drüber stehen kannst. Die Sache ist nämlich die, Gott hat mich sowas von absolut 100% frei gemacht von dieser Sache und das ist lange her jetzt. Die Sache in unserer Generation ist nur die, du kannst viele Leute, das Problem ist oft nicht frei zu werden von etwas, sondern frei zu bleiben. Amen. Ich möchte heute Abend ein bisschen darüber sprechen, wie ich durch die Gnade Gottes über die letzten Jahre frei bleiben konnte. Wollt ihr das hören? Interessiert euch das? Also ich hatte dieses Erlebnis mit dem Herrn, das war so dieses Schlüsselerlebnis, Gott nimmt eine Bibelstelle, ein Wort kommt und das war der Avenue oder das war der Schlüssel für meine Heilung. Das war eine einmalige Sache und trotzdem hat mir Gott dann begonnen, Prinzipien zu zeigen, wie ich das ausleben kann und in dieser Freiheit wandeln kann. Macht das Sinn? Gott hat viele Dinge getan in meinem Leben, ich bin so dankbar. Mittlerweile arbeite ich mit einem Dienst, die tausenden Menschen helfen, und vor allem Männern, die im ähnlichen Bereich Probleme haben und ich bin da so ein Men's Group Leader, so ein Group, ein Leiter von so Männergruppen und ich habe das schon so oft erlebt jetzt, dass dasselbe, was Gott in meinem Leben getan hat, er in anderen Menschenleben auch getan hat und sie sind auch frei geworden, über 6, 12, 18, 24 Monate frei geblieben. Ich habe erst vor kurzem für ein paar Freunde von mir, die auf einer Bibelschule in USA gegangen sind, Bewerbungen geschrieben und eine Voraussetzung war, dass sie frei sind von dieser Sache. Sie waren in einer meiner Freedom Groups und sind frei geworden. Halleluja! Übrigens, ich habe diese Zeitung da draußen gesehen vom Werner Nachtigall. Ich habe den Bericht nicht durchgelesen, aber da ist diese Darstellerin drauf, diese Pornodarstellerin. Also der Name ist übrigens falsch. Ich kenne die Leute, die zu Jesus geführt haben. Weißt du, wie das begonnen hat? Ich weiß nicht, ich habe die Geschichte nicht gelesen in der Zeitung, ob sie das dort so drinnen so beschreibt oder auf jeden Fall hat das so begonnen. Ich kenne die Leute. Sie haben mir eine Bibel gegeben, wo drauf steht, Jesus loves Pornstars. Sie haben mir eine Bibel gegeben, wo drauf steht, Jesus liebt Pornodarsteller sozusagen. Und das war ihr Einstieg. So hat sie begonnen, Jesus kennenzulernen. Aber anyways, heute Abend möchte ich darüber reden, wie Gott mir geholfen hat, weil die Sache ist die, ich habe so viele Wunder gesehen über die letzten Jahre. Ich habe gesehen, wie Knochen, die zersplittert waren, wieder zusammenspringen, wie komplett blinde Augen, die blind waren, wieder sehen und Menschen wieder sehen. Und ich liebe diese äußerlichen Manifestationen der Kraft Gottes. Und die Sache ist nur die, mit dem habe ich absolut nichts zu tun. Mit meiner Beziehung mit dem Herrn habe ich aber schon was zu tun. Ich glaube, dass es in der heutigen Zeit mehr von der Kraft Gottes nötig hat, sodass jemand, dass Gott jemand heilig machen kann und dass jemand heilig bleiben kann und dass jemand heilig leben kann und dass jemand fortwährend als Überwinder leben kann, als dass eine Heilung geschieht. Und ich mag die Heilung auch, ich mag die äußere Manifestation auch, aber da ist auch etwas mit der Kraft Gottes, wo er beginnt, in deinem inneren Menschen zu wirken, sodass du eine innere Widerstandsfähigkeit hast, sozusagen, wo du dann biblische Prinzipien erkennst, aha, so funktionieren diese Sachen, ich bin ein Überwinder. Ich gebe euch ein Beispiel. Es ist circa 1,5 Jahre her, glaube ich. Ich war in Wien und bin in ein Einkaufszentrum gegangen Und ich habe so ein großes Plakat gesehen von so einer Parfümwerbung. Und da war so eine leicht bekleidete Frau drauf auf diesem Parfüm. Und auch von damals noch, ich habe das gesehen. Und nur beim Reingehen, ich habe das gesehen. Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, ist so ein Rush of Emotion, so eine Emotion durch meinen Körper irgendwie durchgegangen. Oh Herr Jesus, bitte hilf mir bei dieser Botschaft. Immer wenn ich das predige, fühle ich vorher irgendetwas und ich weiß, dass es vom Feind ist, dass ich über diese Dinge nicht reden soll. Und genau deshalb weiß ich, dass ich über diese Dinge reden soll. Ich kann alles Mögliche predigen hier heute Abend. Ich kann darüber predigen, dass Jesus ein Teddybär ist und dass du mit ihm kuscheln kannst. Dann wird mir der Feind wahrscheinlich nicht vorher sagen, dass ich nicht darüber predigen soll. Vielleicht predigen wir darüber morgen, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich möchte euch da auch ein bisschen sagen, ich empfinde das als so dermaßen wichtig. Und da ist manchmal so ein Widerstand da. Und ich sehe mich heute Abend absolut in einer Abhängigkeit von Gott, um diese Wahrheiten, wie ich sie erlebt habe und wie es im Wort Gottes drinnen ist, einfach zu vermitteln heute Abend. Also ich bin in dieses Einkaufszentrum eingegangen, ich habe dieses Bild gesehen und ich hatte sofort dieses Gefühl und dieses Gefühl, das ich halt von damals noch hatte, dass vielleicht, wenn du mal in einer ähnlichen Situation warst, kannst du das nachvollziehen. Es hat sich so angefühlt, wie wenn es mich, wie es in wer selbst in eine Richtung ziehen würde. Oder wie wenn es mich irgendwohin verlocken würde. Und sobald ich das gesehen habe, das Erste, was ich getan habe, wo ist mein Handy? Ich habe mein Handy von meiner Hosentasche rausgenommen und ich habe einen Freund angerufen und ich habe ihm berichtet, was ich gerade gesehen habe. Und habe ihn gebeten, für mich zu beten. In einem Moment ist die Sache, was ich gerade gesehen habe, diese Emotion oder dieses Gefühl, es war nicht mehr als nur ein Gefühl. Ich bin nicht 5 Minuten da gestanden vor diesem Plakat oder so, ich wollte einfach nur ins Einkaufszentrum hineingehen. Aber dieses Gefühl war da und ich habe meinen Freund angerufen, er betet für mich. In dem Moment hat sich dieses Gefühl aufgelöst, es war nicht mehr da. Die Kraft Gottes ist da hineingekommen und hat sich aufgelöst. Und das ist perfekt, was die Bibel beschreibt im Jakobusbrief. Wir müssen verstehen, wenn wir fortwährend in unserem Leben ein heiliges Leben leben wollen, dann müssen wir diese biblischen Prinzipien verstehen, wie Sünde beginnt. Und ich gehe nicht davon aus, dass du heute Abend da bist und in Sünde lebst, aber ich möchte dir Prinzipien und Wahrheiten geben, wie du über lange Zeit frei davon bleiben kannst, weil du diese Prinzipien anwendest in deinem Leben. Wie funktioniert das? Jakobus beschreibt das so. Es kommt Begierde. Die Bibel sagt, wenn jemand versucht wird, dann sage er nie, er würde von Gott versucht werden. Glaub nie, wenn du versucht wirst, glaub nie, dass du von Gott versucht wirst. Sondern, we are enticed, sagt eine englische Übersetzung. Wir werden selber weggezogen. Das bedeutet, ich habe dieses Gefühl gehabt und hab gemerkt, ich werde ein bisschen weggezogen. Und Jakobus beschreibt diesen Ablauf von Sünde. Begierde, Sünde, Tod. Es gibt 3 Stufen. Es kommt Begierde, dass wenn du weggezogen wirst, es kommt eine Begierde. Und wenn du das nicht unter die Kontrolle des Heiligen Geistes bekommst, sozusagen, dann kommt die nächste Stufe, dann kommt Sünde. Und wenn da Gott nicht hineinkommt auf eine Art und Weise, dass Erlösung und Veränderung stattfinden kann, dann kommt die nächste Stufe, dann kommt Tod. Ich kann euch eines sagen, ich schaue euch David an im Alten Testament. David hat gesündigt und er war bußfertig vor dem Herrn. Und nachdem ein Prophet gekommen ist, hat ihm einen Finger ins Gesicht gestreckt und hat gesagt, du bist derjenige. Er hat gesagt, du bist der Mann. Und er hat Buße getan, er hat Gott getroffen auf eine Art und Weise, dass Gott ihn inwendig stark gemacht hat. Er hat Buße getan. Wenn er nicht Buße getan hätte, ich glaube, er wäre schlimmer geworden aus Saul als irgendjemand anders. Er wäre wahrscheinlich in dieser Spirale immer weiter runtergerutscht und irgendwann dann vielleicht noch König von Ägypten auf König von Israel gewesen und hätte nur schlechte Entscheidungen getroffen für sich selber und für sein Volk. Was ist die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben? Jakobus sagt, es ist Begierde, es ist Sünde und es ist Tod. Wenn Begierde, wenn wir weggezogen werden oder wenn wir den Eindruck haben, wir werden weggezogen, dann kannst du das unter die Kraft des Heiligen Geistes bringen, indem du es ans Licht bringst, sozusagen, bevor irgendetwas ist. Sodass du nicht ein Christ bist, der in einem Pinch-Purch-Cycle ist, der in einem Auf- und Ab-Zyklus ist, der in Sünde fällt und tut, wieder Buße. Wer in Sünde fällt und tut wieder Buße. Gott möchte dich herausbringen aus einem Ort, wo du Sünde tust und wieder Buße tust. Sünde tust und wieder Buße tust. Sondern wo du vielleicht versucht wirst, aber du bist fortwährend in dieser Buße, in dieser Ausrichtung zu Gott. Aber du fällst nicht in bewusste Sünde, weil du unter der Kontrolle und der Kraft des Heiligen Geistes bist in einem inwendigen Menschen. Jetzt geht's nie in die nächste Stufe. Wenn jemand versucht wird, dann sage ich, dass er von Gott versucht wird. Ich habe mich trainiert, sowas zu tun. Ich habe mich trainiert, solche Sachen zu tun. Und dank seiner Gnade Gottes im jetzigen Zeitpunkt meines Lebens, ich werde selten versucht, aber ich könnte versucht werden. Du kannst versucht werden. Auf irgendeine Art und Weise. Was kannst du tun unter der Kraft des Heiligen Geistes, dass du schaust, dass du nie in eine nächste Stufe kommst, dass du nicht in Sünde fällst? Was Gott tun möchte in unserer Zeit, in Christen generell gesehen, ist, dass sie nicht bewusst sündigen. Die 1. Johannes Kapitel 3, Verse 8 bis 10 beschreibt das the practice of sin or habitual of sin or the ongoing committing of sin oder das fortwährende Praktizieren von Sünde. Das ist so eine ernste Sache. Gott hat mich da damals rausgeholt aus diesem fortwährenden Praktizieren Sünde. Hast du gewusst, dass es Leute gibt, die gehen über 10 Jahre lang, über Jahrzehnte lang auf dein fortwährendes Praktizieren des Sündigen? Deshalb bin ich so leidenschaftlich über diese Sache und deshalb bringe ich das mit so einem Nachdruck, weil vielleicht ist das die Sache, über die ich am leidenschaftlichsten bin von der ganzen Woche und du hast vielleicht schon gemerkt, dass ich gestern recht leidenschaftlich war und vorgestern auch. Aber das hier ist so eine extrem wichtige Sache. Gott möchte dich herausbringen aus so einem Strudel, jetzt mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Und so, ich sage ihnen, hey, du musst nüchtern sein, egal welchen Preis du bezahlen musst, dass du zumindest ein paar Monate oder 6 Monate lang nüchtern sein kannst von dieser Droge, egal was es ist, ob es für jemanden Alkohol ist. Deshalb ist das in vielerlei Hinsicht relevant jetzt. Egal, ob das für jemanden Alkohol ist, es gibt Leute, die sind streitsüchtig, hast du das gewusst? Egal, ob das für jemand anderen Pornografie ist oder ob das Drogen sind, du musst nüchtern sein eine Zeit lang, sodass über Gott hineinkommen kann in dich, um zu schauen, was da los ist, was irgendwie wiederhergestellt werden muss und geheilt werden muss, weil sonst siehst du die Sache nicht einmal, was er in dir tun möchte. Verstehst du, was ich meine? Und in diesen Gruppen, die ich da leite, ich bin da ganz anders als heute Abend. Weil Leute kommen schon her und wissen, dass sie ein Problem haben, weil wenn Leute zu mir herkommen und wissen, dass sie ein Problem haben, dann komme ich von vornherein schon mit 90,99% nur Liebe und Akzeptanz, weil es wichtig ist, dass Leute sich geliebt fühlen und angenommen fühlen von vornherein. Aber die Sache ist auch die, es gibt Leute, die haben solche Mechanismen von Verleugnung drinnen in ihrem Leben. Jetzt vor kurzem ist ein Neuer dazugekommen, ihr kennt den nicht, deshalb ist es egal, deshalb kann ich das sagen, aber der weiß alles von der Bibel, der hat Bibelstellen, die von den Ohren rauskommen und ich sage ihm halt ein paar Prinzipien, die in meinem Leben seit Jahren funktionieren und er weiß es dann viel besser. Besser als ich. Und mich regt das nicht persönlich auf. Ich sitze dann da einfach so vor dem Bildschirm, weil wir treffen uns übers Internet. Ich sitze dann da einfach so vor dem Bildschirm und lass ihn halt reden. Aber er gibt seinen Senf dazu und ich weiß, dass Gott diese Verleugnungsmechanismen halt irgendwie brechen muss. Du kannst sie aber selber brechen, dann muss Gott sie nicht irgendwie brechen. Hast du das gewusst? Das ist ein nächster Punkt. Ich möchte dir ein paar Prinzipien teilen, die heute Abend. Das war das Erste. Das war das Erste. Dwight Moody hat gesagt, wie viele haben schon mal von Dwight Moody gehört? Dwight Moody hat gesagt, the army or the rank of the backsliding Christians is full of those who think they stand. Ich übersetze das jetzt auf Deutsch. Er hat gesagt, die ganze Reihe von abtrünnigen Christen, und wir haben so viele abtrünnige Christen heutzutage, und ich sage das in keinster Form irgendwie als Angriff oder so, sondern weil ich so eine Dringlichkeit verspüre, dass Leute einfach a Steadiness haben, dass sie also überwinden leben können. Er hat Folgendes gesagt, ich übersetze auf Deutsch, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass Christen, die rückfällig werden, die abtrünnig werden, die Reihe von ihnen, die ist voll von denen, die meinen, dass sie stehen. Die Leute, die meinen, dass sie stehen, die meinen, dass sie in ihrer eigenen Kraft stehen, das ist die Reihe von Christen, die immer wieder abtrünnig werden und immer wieder rückfällig werden in ihre Lieblingssünde sozusagen. Hast du gewusst, dass du Beziehung mit Gott immer nur für einen Tag baust? Amen. The des Gott, dass du auf Gott vertraust und dass du dann siehst und dass du bist nicht in Furcht oder so, aber du vertraust Gott und weißt, nur seine Kraft behält dich sozusagen. Was ganz Wichtiges. Erstes Prinzip war, versteh Saat und Ernte hier in diesem Kontext. Wenn wir Saat und Ernte verstehen, wenn du verstehen, wie es beginnt, zum Beispiel wenn du eine Tendenz hast zum Alkohol und du merkst, dass du irgendwie ein Verlangen hast, Alkohol zu trinken, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, das unter die Kontrolle des Heiligen Geistes zu bringen und etwas zu tun sozusagen. Ich werde heute für Leute beten, die irgendwie gebunden sind, in egal welcher Art und Weise. Aber ich gebe, vor Jahren hat Gott zu mir gesprochen, es werden Leute auf zwei verschiedene Art und Weise frei werden. Es werden Leute nach vorne rennen, auf den Knien sein, sich die Augen ausweinen und Gott wird ihnen in einem Moment eine Buße schenken und Gott wird ihnen in einem Moment eine übernatürliche Freiheit schenken. Und es werden Leute auf einen Right Track gebracht, sozusagen, wo sie lernen, gemäß biblischen Prinzipien zu leben. Genau diese Dinge werden geschehen. Vielfach in den nächsten Jahren. Aber ich teile hier Prinzipien. Saat und Ernte. Wenn du Saat und Ernte verstehst, dann hilft dir das, frei von Sünde zu leben. Versteht ihr, was ich meine? Und lass nie zu, dass irgendwie... ich bin erstaunlich. Erst vor ein paar Tagen hat mich ein Freund angerufen, jemanden, den ich mentor. Ihr kennt den nicht und deshalb kann ich das so sagen. Weil das ist ein Stück weit vertraulich auch. Aber ihr kennt ihn. Ihr habt keine Ahnung, wer das ist. Ihr kennt ihn nicht. Deshalb sage ich das. Und er ruft mich an und sagt, ja, und das bei ihm, mir geht's nicht darum, was seine Sünde ist oder was auch immer. Ich rede mit ihm und ich schaue mir an, was war davor. Und er fällt in diese Sünde und ich frage ihn, was war davor? Ja, ich habe mich, und er sagt so übers Telefon und sagt, ja, ich habe mich echt nicht geehrt gefühlt. Stolz! Wenn du in einer Situation bist und du hast dich nicht geehrt gefühlt, das ist nur so ein Beispiel, das war seine Situation. Stolz! Komm nicht zu mir und sag, du hast dich nicht geehrt gefühlt von irgendeiner Person. Wir haben gerade gelesen vorher, dass wir ihm gehören. Du brauchst dich nicht geehrt fühlen von anderen Menschen. Amen. Und ich sehe das in seinem Leben, das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, nicht die Fähigkeit zu haben, im Sieg über Sünde zu leben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Umgekehrterweise, die Fähigkeit von Gott zu haben, im Sieg über Sünde zu leben, deutet auch umgekehrterweise in den meisten Fällen, natürlich gibt es Ungläubige auch, die wahrscheinlich noch nie irgendwelche so größeren Probleme hatten, aber in den meisten Fällen ist es so, dass Sieg über bewusste Sünde auch auf ein tieferes Leben mit Gott hinweist. Umgekehrterweise ist es so, dass nicht die Fähigkeit zu haben, von Gott oder Gott nicht treffen zu können auf eine Art und Weise, dass man in Sieg über Sünde leben kann, zeigt auch auf ein tieferes Problem hin. Versteht ihr, was ich meine? Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Weil beim Erweckungscamp hier, für mich geht es hier nicht nur darum, dass du auf der Straße Menschen von Jesus erzählen kannst, obwohl es darum sehr wohl auch geht. Wir haben gerade gelesen hier im Vers 11, dass es darum geht, dass wir nicht irgendwelchen Verlockungen der Welt nachgeben. Das ist ganz einfach. Ich glaube, manche Menschen werden einfach nur ganz frei, wenn sie ein paar Prinzipien in ihrem Leben haben, wie sie ihr Leben leben, und dann werden sie weniger oft in einem Schlamassel. Chris Walton hat einmal gesagt, das Erfolgsgeheimnis für Erfolg oder das Geheimnis für Erfolg ist, ein paar Prinzipien zu haben, die du jeden Tag tust. Es ist nichts verkehrt daran, dass du jeden Tag etwas tust. Amen. Dass du zum Beispiel einfach Rechenschaftspartner hast, wie es dir geht in deinem Leben. Und denen sagst du nicht, dass du jede Woche in Sünde fällst, weil du eben dran bist, dass du Gott triffst auf eine Art und Weise, dass du ihnen jede Woche oder jede zweite Woche berichtest, dass alles passt. Halleluja. Lass uns weitergehen hier heute Abend. Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 12. Denn Gottes Barmherzigkeit, in Klammer seine Gnade, ist sichtbar geworden, mit der alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, dafür besonnen und rechtschaffen leben, wie es Gott gefällt. Die Bibel beschreibt hier die Gnade Gottes, und hast du gewusst, dass die Gnade Gottes lehrt? Die Gnade Gottes lehrt. Die Gnade Gottes ist nicht nur einfach ein Konzept. Die Gnade Gottes ist eine Person und diese Person lehrt. Das bedeutet, wir haben gerade gelesen hier, die Gnade Gottes lehrt. Sie ist sichtbar geworden, sie bringt uns dazu. It teaches us, sagt eine andere Übersetzung. Die Gnade Gottes lehrt uns auch. Amen. In Bezug auf das, was der eine gesagt hat, dass Gott uns 2000 Chancen gibt. Na, wenn du 2000 Chancen von Gott brauchst, dann möchte ich dich einladen, dass du dich von der Gnade Gottes ein bisschen lernen lässt, sodass du nicht deinen selbstsüchtigen Wünschen ständig nachgehen musst. Amen. Das bedeutet, die Gnade Gottes lehrt. Und das ist Teil von dem, was ich glaube, dass Gott tun möchte hier heute Abend, dass die Gnade Gottes lehrt. Ganz praktisch, wie kannst du im Sieg über, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, vielleicht ist es deine Schwäche. In meinem Fall ist es so, Gott hat etwas getan in mir. Ich habe null Verlangen über diese Sache. Aber gleichzeitig, ich habe halt diese Sachen so lange praktiziert. Ich hab Leute angerufen, ich habe mit Leuten geredet, all diese Dinge. Das hat mir halt geholfen. So hat Gott mich gelehrt. Sozusagen, dass ich lernen konnte, als ein Überwinder zu leben. Und mich auf Gott zu verlassen, auf eine Art und Weise, wo ich nicht mehr dorthin zurückkomme. Und deshalb lehrt die Gnade Gottes hier heute Abend. Also ich bin ein Gnadenprediger. Hier geht es nur um Gnade. Aber die Gnade Gottes lehrt. Amen. Wenn du sagst, du hast eine Offenbarung von Gnade, aber hast eine Gewohnheitssünde, das ist die Sache hier. Hier geht es nicht darum, dass wir alle perfekt sind oder perfekt sein müssen. Ich bin wahrscheinlich der Unperfekteste im ganzen Raum hier. Sieg über Gewohnheitssünde, davon spreche ich. Weil ich mache mir über jede Person Sorgen, die in einer Gewohnheitssünde drinnen ist, die Gott noch nicht getroffen hat auf eine Art und Weise, dass sie als Überwinder leben kann. Und wir sind ein heiliges Volk, sagt die Bibel. Lass uns weitergehen hier. Also was war der Schlüssel? Ich brauchte nicht nur Vergebung, ich brauchte Heilung. Das Erlösungswerk ist mächtig genug, um uns Vergebung zu geben und um uns Heilung zu geben. Amen. Und natürlich, das hängt damit zusammen, wie du dich vor Gott öffnest. Ich könnte dir Statistiken geben heute Abend. Darum geht es hier heute Abend gar nicht. Ich gebe dir nicht Statistiken, wie viele Christen irgendeine Sucht haben oder was auch immer, was irgendwo irrelevant ist. Aber sie sind erschreckend hoch. Das zeigt mir, dass viele Leute noch nie Gott getroffen haben auf eine Art und Weise, wo sie diese Überwinderkraft bekommen. Das ist die Kraft Gottes. Ein Sieg, wenn Gott einen Mann nimmt, eine Person nimmt oder eine Frau. Frauen können auch Probleme haben. Wenn Gott eine Person, ein menschliches Wesen. Wenn Gott ein menschliches Wesen, das ist ja ganz witzig, im Jahr 2015 habe ich zum ersten Mal bei einer Jugendkonferenz zu einem Purity-Workshop gemacht. Ich kriege Einladung für Männertage, also sowas wäre eher was für einen Männertag, aber wir haben mehr Frauen als Männertag, passt auch. Aber was die Kraft Gottes tut, sie nimmt eine Person, die irgendwie ein unheiliges Leben geführt hat, aus welchen Gründen auch immer. Es ist nicht okay vor Gott, zu dem kommen wir später noch. Du kannst nicht meinen, du möchtest es nicht, aber du kannst nicht frei werden, dass es deshalb okay ist. Gott gibt dir Zeit und Gott ist geduldig, dazu kommen wir. Und Gott liebt dich und sein Blut ist mehr als genug. Zu all dem kommen wir, aber meine nicht, dass es okay ist, nur weil du es gar nicht möchtest, aber trotzdem in diese Sünde zurückfällst. Es ist nicht mehr okay, als wenn jemand es gar nicht als ein Problem sehen würde. Ich möchte das nur kurz erklären. Aber wenn die Kraft Gottes jemanden nimmt, der ein sündiges Leben gelebt hat, ihn herauszieht aus dem sündigen Lebensstil und ihn auf einen festen Untergrund stellt und frei macht und frei behält, das ist das, was Titus beschreibt hier, warum die Gnade Gottes gekommen ist. Das ist das, was die Gnade Gottes tut. Sie lehrt uns von unseren sündhaften oder von unseren Verlangen, die irgendwie nicht ganz kongruent sind. Und für mich ist das krass. Ich hatte vor circa einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten so ein Erlebnis. Ich war in meiner stillen Zeit und auf einmal, ich bin im Gebet und auf einmal bin ich auf Instagram und auf Facebook. Auf einmal kommt der Heilige Geist und überführt mich sowas von in dieser Situation und sagt, mein Sohn, wie wär's, wenn du rausgehst aus den sozialen Medien? Am Tag später habe ich beschlossen, dass ich rausgehe aus den sozialen Medien. Weißt du, was passiert ist? Wir haben ein bisschen gesprochen, auch über Attachments. Ich möchte zu nichts attached sein. Vielleicht denkst du dir, ja, das ist sozial. Ich sag dir nicht, ihr sollt alle rausgehen aus Facebook oder was auch immer. Darum geht's hier nicht. Ich habe nur gemerkt in der Gegenwart Gottes, ich war mit etwas attached, was irgendwie mich gestört hat in der stillen Zeit, wo ich fokussiert sein wollte auf Gott. Und ich habe das gemerkt in der stillen Zeit, dass das irgendwie Gott betrübt hat. Und ich war da attached und ich habe es abgegeben einfach. Und in einem Moment war dieses Verlangen weg danach. Das war so krass. Ja, aber vielleicht war ich Facebook-süchtig oder so, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Leute, die sind viel länger auf Facebook, als ich es war. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gemerkt, da war ein Attachment da und so hat mich die Gnade Gottes ein Stück weit mehr gelehrt. Verstehst du das? Wir müssen Gott erlauben in dieser Zeit, dass er uns lehrt durch sein Wort, aber durch seine Gnade. Das bedeutet, Hebräer Kapitel 1, Vers 9 haben wir schon gelesen, du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keines Gleichen. Also hier, wir haben das schon gehört von Jesus. Jesus hatte in seinem Herzen etwas und ich glaube, das ist etwas, was Gott dir geben möchte bei diesem Erweckungsbootcamp, sodass du ein feuriger Erweckungsträger sein kannst. Jesus hatte etwas in seinem Herzen, wo er einen Hass auf Ungerechtigkeit hatte. Ist ein Ort in deinem Herzen, wo eine Furcht des Herrn so groß ist, was gleichzeitig bedeutet, dass ein Verlangen nach allem, was sündhaft ist, so klein ist, bis hin zu absolut gar nicht da ist, weil Gott dein Herz gedrillt hat, sozusagen. Und wenn das nicht so ist, möchte ich dich einladen, dass du dich danach ausstreckst. Weil das ist ein Leben in krasser Freiheit. Das ist echt ein krasses Leben. Hier sind wir beim nächsten Prinzip. Kultiviere eine Furcht des Herrn in deinem Leben. Du kannst in den nächsten Tagen nach Hause gehen, in einer stillen Zeit und kannst Gott bitten, wenn du merkst, du hast das irgendwo verloren. Die Bibel sagt, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das bedeutet, wenn Furcht des Herrn da ist, dann gehst du nicht in die Nähe des Bösen sozusagen. Das ist etwas, was Gott schenken kann in dein Herz. Das nächste ist, zu dem kommen wir später auch noch, eine klare Qualitätsentscheidung zu haben, ein heiliges Leben zu führen. Hast du gewusst, dass das mit einer Entscheidung zu tun hat? Ich habe gewisse Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Was wie eine Linie war in meinem Leben, wo ich nicht mehr drüber gegangen bin, weil ich wusste, dass a line is drawn in the sand. Eine Linie ist in den Sand gezogen, eine Qualitätsentscheidung. Ich habe die Uniform des Herrn Jesus Christus an. Ich habe die Uniform des Gekreuzigten und des Auferstandenen, dem seine Uniform habe ich an. Du kannst nicht die Uniform des Teufels anhaben und gleichzeitig irgendwie trotzdem den Herrn preisen. Welche Uniform hast du an? Wenn du dich daran erinnerst, welche Uniform du an hast, dass du die Uniform des Gekreuzigten, des Auferstandenen hast, dann sind wir da, was wir zu Beginn gehört haben in 1. Petrus 2. Du bist dir bewusst, du bist ein heiliges Volk, du bist heilig. Amen. Weil du heilig bist, deshalb verhalte dich heilig. Weil du die Liebe Gottes in dir hast, deshalb wandle in der Liebe. Hast du gewusst, dass Gott nicht allzu viel von uns verlangt? Und das, was er verlangt von uns, ist eigentlich unmöglich außerhalb von einer Beziehung mit ihm. Er verlangt nicht allzu viel von uns, in der Liebe zu wandeln, ein heiliges Leben zu leben, das Evangelium zu predigen. Er verlangt nicht allzu viel, weil da ist so vieles schon drin, in der Liebe zu wandeln, ein heiliges Leben zu leben und das Evangelium zu predigen. Wenn du Gott begegnest, auch hier in dieser Woche und darüber hinaus, wenn du zumindest diese Wichtigkeit auf einmal siehst, weil manchmal müssen Menschen die Wichtigkeit auf einmal sehen. Wenn ich jetzt herkommen würde und dir sagen würde, es passt eh alles, du musst nicht vor den Herrn kommen, wenn bewusste Sünde in deinem Leben ist und das passt schon, die Gnade bedeckt dich eh. Wenn ich das sagen würde, dann würdest du die Wichtigkeit durch den Heiligen Geist ja nicht einmal verstehen. Deshalb sage ich nicht das, weil ich glaube, dass genau in einem Extremfall das sogar zu einer Gefahr werden kann, dass Christen irgendwo unter einem Selbstbetrug drinnen sind, dass sie ein Konzept haben von der Liebe Gottes oder von der Gnade Gottes, aber echt im Inneren Menschen eigentlich verhältnismäßig wenig erlebt haben. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. He's free in reality, es ist eine Realität. Meine Frage, ist es eine Realität oder ist es eine Doktrine, eine Theorie? Dass du nicht frei bist und du sagst dir es halt selber immer wieder, weil es in der Bibel ist. Es ist eine Realität. Es ist in der Bibel, aber es ist eine Realität. Und es kann eine Realität in deinem Leben sein. Eine klare Qualitätsentscheidung zu haben, wo du eigentlich hingehörst, welche Uniform du hast. Das nächste Prinzip. Wenn es Situationen gibt in deinem Leben, die dir ein bisschen schwer fallen, ich habe euch vorher gerade dieses Beispiel gesagt. Herr Jesus, bitte hilf mich, tu mir ein bisschen schwer heute Abend. Danke, Herr Jesus. Danke, Heiliger Geist. Ich habe euch vorher gerade diese Situation erklärt. Hast du 4 oder 5 Leute in deinem Leben, die alles über dich wissen? Hast du 4 oder 5 Leute in deinem Leben, die alles über dich wissen? Preisfrage. Weil die meisten Christen haben keine 2. Wenn du ein Leben lebst, wo du einfach einen Kontext hast, wo du mit Menschen etwas teilst, was so los ist in deinem Leben. Ich persönlich bin seit Jahren Teil von so einer Ministry Leaders Group. Wir leiten alle internationale Dienste. Und wir sind seit Jahren frei von irgendeiner bewussten Sünde. Aber wir treffen uns trotzdem und teilen, was los ist in unserem Leben. Amen. Und manchmal, das sind nicht immer nur die coolen Sachen. Das sind nicht immer nur die, ich habe 500 Leute zu Jesus geführt. Wir teilen einfach, was so los ist. Weil wenn du teilst, was so los ist, das ist das, was ich glaube, was die Bibel auch mit dieser Gemeinschaft gemeint hat, wo irgendwie dieses Band der Liebe da ist und dieses Vertrauen da ist, wo Leute dich kennen, wo du erkannt bist sozusagen, sozusagen vom Leib Christi. Gott kennt dich dann durch seinen Leib. Hast du gewusst, dass das nicht notwendigerweise stattfindet, nur weil jemand in die Kirche geht? Gekannt sein von Gott. Gott zu kennen und auch gekannt sein von ihm. Und du musst nicht rauslaufen auf die Straße und bist nicht jedem Menschen Rechenschaft schuldig von deinem Leben. Davon rede ich nicht. Aber hab ein paar Leute in deinem Leben, die alles über dich wissen. Amen. Jesus hatte einen engeren Kreis in seinem Leben. Hast du das gewusst? Da war Petrus, da war Johannes, da war Jakobus. Hat er die mehr geliebt als die anderen? Nein, ich denke nicht. Aber er hat sie in manchen Situationen, warum hat Johannes die Offenbarung bekommen? Wahrscheinlich war er ein bisschen näher bei Jesus. Oder Jesus hat sich das so ausgesucht, ihm die Offenbarung zu geben. Petrus hat dafür die coole Predigt predigen dürfen am Pfingsttag. Ich meine, dann müssen sie im Himmel nicht schreiten oder so. Halleluja. Danke, Jesus. Hier sind wir beim Nächsten. Wenn du einen Kontext kultivierst in deinem Leben, wo du immer teilen kannst, was los ist in deinem Leben, sodass du nie in ein emotionales Tief hineinkommst. Wenn Leute, die zurückfallen in bewusste Sünde, in den meisten Fällen ist es so dieses emotionale Tief, was sie nicht unter dem Heiligen Geist. Ein emotionales Tief ist eigentlich im Grunde nichts anderes, wie dass du im Fleisch bist. Hast du das gewusst? Weil wenn der Schlüssel ist sozusagen in all dem, was ich sage, nur die Gnade Gottes lehrt halt. Ich könnte euch hier sagen, der Schlüssel ist im Geist zu wandeln. Was stellt ihr euch darunter vor? All das, was ich hier sage, bedeutet es, im Geist zu wandeln. Die Gnade lehrt es, aber jetzt sage ich euch nach all dem, als ich das jetzt so praktisch erklärt habe, der Schlüssel ist im Geist zu wandeln, aber so kannst du im Geist wandeln. Weil wenn wir im Geist wandeln, dann werden wir nicht weggezogen. Amen. Du merkst vielleicht ein bisschen einen Widerstand oder etwas kommt hoch, aber du hast jetzt das Wort Gottes, du hast Leute, die du kennst und du hast dein Verlangen und du hast deine Vision und zu dem kommen wir jetzt in einem Moment. Und so bist du ein Überwinder in deinem Leben. Ein heiliges Volk. Ich bin Ich bin ein enormer Connector. Es war interessant, ich und meine Heimatgemeinde, wir haben so eine Gemeindefreizeit gehabt, vor kurzem, vor ein paar Monaten, und wir haben so diese 5 Liebessprachen durchgenommen, und ganz ehrlich, ich habe halt nicht viel davon, jetzt wahrscheinlich auch noch nicht, aber wir haben das halt durchgenommen und dann so die Tests gemacht und von der Sprache der Liebe und so weiter oder die 5 Liebessprachen, und dann haben wir die Tests gemacht, und was bei mir unter anderem da vorne oben war, war dieses Quality Time. Das hat mich über mich selber auch überrascht. Und natürlich, ich schaue über die letzten Jahre auf mein Leben zurück. Hey, was habe ich Stunden mit einem meiner Mentoren telefoniert zum Beispiel? Was habe ich Stunden mit Leuten geredet, übers Telefon oder was auch immer? Diese Zweisamkeit, diese Connection, ich liebe es zu connecten. Und es ist so, ich weiß, ich bin mit manchen Leuten connected und die liebe ich nicht mehr als andere Menschen, aber ich bin halt mehr mit ihnen connected. Das ist okay. Aber in dieser Connection ist eine enorme Kraft drinnen. Und diese Beziehungen brauchst du in deinem Leben. Gerade wenn du weg bist von diesem Erweckungscamp, und es kann auch sein, dass du dazu den ersten Schritt machst. Dass du dich zum Beispiel, wenn du hier bist heute Abend, dich jemand öffnest und erzählst, was in deinem Leben los ist. Bei mir ist das so, wenn ich mit einem meiner Mentoren telefoniere, ist es in den seltensten Fällen, weil irgendwas Schlimmes vorgefallen ist oder weil ich irgendwo nicht weiter weiß, sondern einfach, weil ich connecte, weil ich reden möchte. Amen. Weil da ein Lebensfluss da ist. Ein Freund von mir hat immer zu mir gesagt, Philipp, what is God doing in your life? What is God doing in your life? Von seither, ich habe mich über die Jahre so oft gefragt, was tut Gott in meinem Leben? Frag dich oft, was tut Gott in deinem Leben? Und wenn du gute Beziehungen hast mit Leuten, dann merkst du auch durch das Gespräch und so weiter, was Gott gerade tut in deinem Leben. Amen. Es ist extrem wichtig, sodass du fortwährend in diesem Fluss auch bleiben kannst. Und jetzt gehen wir weiter hier. Wir sind ein heiliges Volk. Sag mal, wir sind ein heiliges Volk. Ich werde für Leute beten für Freiheit, weil die, und bitte versteht das nicht so, dass ich auf irgendjemanden einen Finger zeige oder irgendwas, um das geht es überhaupt nicht. Sondern das Ganze hat 2 Seiten. Gott möchte, dass wir frei sind und dass wir auch in Freiheit leben. Sozusagen in der Freiheit, in der wir bekommen haben, die wir als Geschenk bekommen haben, dass wir in der Freiheit auch leben. Das ist das, was Gott möchte für unser Leben. Und was sind die Wahrheiten? Was ist das, was dich antreibt, wenn es vielleicht ein bisschen schwierig ist, dass du auf dem Kurs bleibst, dass du keiner Verlockung nachgibst oder so? Wir haben schon darüber gesprochen. Das Ziel ist, Gott so zu treffen, dass er etwas tut in uns, sodass da gar kein Verlangen da ist. Ich rede halt einfach auch so offen hier, weil was ich gar nicht mag, ist in unserer Zeit so dieses Klischeehafte, so dieses, ich habe Jesus und habe keine Probleme. Ich weiß schon, es ist ja irgendwo so. Aber sag das nicht, wenn du einen Haufen Probleme hast. Weil da genau dann eine Wahrheit vom Wort Gottes nicht richtig anwenden, genau das kann dich in Knechtschaft halten, hast du das gewusst? Weil es kann in der einen Person so sein, ja, das trifft absolut zu, jetzt in dem Kontext, hab Jesus, hab keine Probleme, leb nicht in Sünde. Passt, weil dazu ist Jesus schließlich gekommen, dass er die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also wenn du nicht in Sünde lebst, dann passt das für mich schon mal, dann kann ich wieder nach Hause fahren. Es gibt andere Dinge, die auch wichtig sind. Aber für mich ist das so ein Grundstein vom Evangelium, von dem, was er getan hat. Freiheit von der Macht der Sünde, nicht nur Vergebung, Freiheit von der Macht der Sünde. Aber wenn du hier bist und du lebst in Sünde, dann ist das halt eben nicht der Fall, Jesus, und du hast keine Probleme. Verstehst du, was ich meine? Weil der Schlüssel ist, ich habe das vorher erzählt, durch das durchzukommen, zuerst einmal zu sehen, wenn du ein Problem hast, zuerst einmal sehen, dass du ein Problem hast, ist der erste Punkt. Und da gehe ich jetzt wieder dahin ein bisschen, wo ich am Anfang war. Ich musste sehen und habe einfach Gott gesucht und habe eine Anweisung von ihm bekommen. Und habe eine Anweisung bekommen, dass dieser Person, die ich vertraut habe, zu sagen. Und diese Person hat für mich gebetet, weil diese Person ein radikal heiliges Leben geführt hat. Und jetzt hat er auch die Kraft für mich zu beten. Ich hatte so noch immer selbst eine Verantwortung. Ich musste noch immer gemeinsam mit dem Herrn wandeln. Aber das war so der erste Schritt. Aber wir reden hier auch davon, wie du in Freiheit fortwährend wandeln kannst heute Abend. Lass uns zur Offenbarung Kapitel 2 gehen. Danke, Jesus, für das Erweckungscamp. Ich glaube übrigens, dass es viele Junge geben wird in den nächsten Jahren, Junge, die vielleicht sogar noch jünger sind als ich. Ein Freund von mir ist 20 Jahre und ich kenne den, der lebt in radikaler Heiligkeit. Das wird kommen. Das wird kommen, weil Gott wird diesen Standard wieder so hochheben und nicht auf eine Art und Weise, dass ihn niemand erreichen kann, sondern einfach so, wie es in der Bibel drinnen ist, weil es so halt einfach normal ist. Amen. Und vielleicht bist du hier und für dich ist das alles nicht relevant. Ich glaube schon, dass es solche Leute gibt. Ich glaube schon, dass es solche Leute gibt, die nie in irgendeiner Bindung drinnen waren, die nie irgendeine Sucht hatten oder so. Ich glaube schon, dass es die auch gibt. Aber es sind echt wenige in heutiger Zeit. Und das ist echt krass. Und das sagt was darüber aus, wie connected Leute mit Gott vielleicht wirklich sind oder wie viel, ich möchte jetzt nicht sagen falschliche Geistlichkeit oder so, aber vielleicht aufgesetzte Geistlichkeit manchmal doch da ist. Also zur Offenbarung Kapitel 2 gehen. Du brauchst ein starkes Warum in deinem Leben. Schreib das auf. Du brauchst ein starkes Warum in deinem Leben. Wenn du hier bist und du lebst heute Abend in bewusster Sünde, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du heute Abend hier bist und du bist schon in diese Woche vielleicht gekommen, in diese Woche wird auch in diesem Bereich etwas passieren, wo Gott mich mehr freisetzt und so weiter, dann glaube ich, dass das vor allem für dich ist. Ich glaube aber auch, dass es generell für alle von uns ist. Es ist generell für alle von uns. Weil es ist wichtig für uns, jeden Mann Gottes, den ich kenne, die über Jahre in mein Leben gesprochen haben, die leben auch bei diesen Sachen. Und Gott hat sie behalten. Das ist krass. Und das beeindruckt mich. Mich beeindruckt es nicht, weil ich jetzt zu heilig bin und was nicht, oder die anderen Leute, die ich kenne oder was auch immer, sondern das ist die Essenz irgendwie, von jemandem, der Gott kennt, dass er ein Überwinder ist. Wir sind dazu berufen, Überwinder zu sein und mehr als Überwinder, sagt Römer 8, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Überwinder, Überwinder. Amen. Das ist so wichtig. Vers 18. Du brauchst ein starkes Warum in deinem Leben. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Vers 19, ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Vers 20, aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Stopp hier mal einen Moment. Also hier geht es nicht darum, wer die Isabel ist. Hier geht es nicht darum, dass wir einer Isabel nachjagen oder was auch immer. Es gibt Leute, die fragen sich die ganze Zeit, wo ist eine Isabel? Wenn du eine Isabel suchst, wirst du vielleicht irgendwo eine finden. Egal, aber darum geht es hier heute Abend nicht. Es geht um den Kontext und um die Offenbarung von dem, was hier ist. Und es nur zur Information, es ist der Herr Jesus, der hier spricht. Es ist der Herr Jesus, der hier spricht. Es ist kein Prophet aus dem Alten Testament, der nicht gut drauf ist. Es ist Jesus, der hier spricht. Und das wollen wir auch festhalten hier. Und es gibt zwei Dinge, die, so wie ich die Bibel sehe, die Gott immer gehasst hat. Er hat Götzendienst immer gehasst und er hat Unmoral immer gehasst. Diese zwei Dinge hat er immer gehasst. Und ja, du denkst dir vielleicht, ja, aber all das andere, Götzendienst und Unmoral, es fällt wahrscheinlich irgendwo da hinein, Götzendienst und Unmoral, diese zwei Dinge hat Gott immer gehasst. Das war im Alten Testament so, das war im Neuen Testament so, das wird immer so sein, bis er wiederkommt und darüber hinaus, weil er dasselbe ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Vers 21, und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Vers 22, siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mir die Ehe brechen, gehen große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Das ist ganz interessant hier. Weil hier ist diese Frau, sie hat wahrscheinlich selber auch ein unmorales Leben geführt und hat begonnen, Unmoralität zu lernen. Hast du gewusst, dass wenn du in Unmoral bist, dass du irgendwann Unmoral lernst? Hast du das gewusst? Ich meine, schau da an, diese Kompromisse bei John Wesley zum Beispiel. Der Geist Gottes kommt raus, nachdem diese Erweckungen alle vorbei sind. Und heute gibt es methodistische Priester, die für Homo-Ehe werben. Selber Kompromiss, du lehrst Kompromiss. Selber radikal, du predigst radikal. Hast du das gewusst? Also hier war jemand, die in Unmoral gelebt hat und wahrscheinlich, und sie hat das sogar gelehrt. Und es gibt Leute, die leben einfach so in Unmoral und bewusster Sünde, aber sie hat das sogar gelehrt. So war das in diesem Fall. Und lass uns weitergehen hier. Gott hat ihr Zeit gegeben, Buße zu tun von ihrer Unzucht. Sie hat nicht Buße getan. Und das ist so. Ich glaube, wenn Gott uns Zeit gibt, Buße zu tun, und wir tun aber nicht Buße, dann entsteht da irgendwie so ein Abstand zwischen ihm und uns, und er gibt Zeit, aber es entsteht ein Abstand, und dieser Abstand ist dann auch etwas, was zurückschwingen wird, wie so die Konsequenz sozusagen. Also das wird größer, das ist in diesem Fall größer geworden. Hier wird von einem Krankenbett, von einem Trübsalsbett gesprochen. Hast du das gerade gelesen? Das bedeutet, es kommt eine Disziplin irgendwann, einfach auch aus dem Grund, weil Gott diszipliniert diejenigen, die er liebt, sagt die Bibel. Selbst diejenigen in Unmoral sogar gelehrt, selbst der hat Gott Zeit gegeben. Also sag mir nicht, dass Gott nicht gnädig ist und dass Gott nicht geduldig ist, wenn das absolut ist, wenn er sogar der Zeit gegeben hat. Wahrscheinlich, vielleicht war die so schlimm, so jemanden kennen wir gar nicht. Aber wie gesagt, es geht ja hier auch nicht um die Person. Große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Vers 23, und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Vers 22, euch aber sage ich und den übrigen in Thyatira, all denen, die diese Lehre nicht haben und die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben. Was sind die Tiefen des Satans? Die Tiefen des Satans sind nicht besonders tief. Die Tiefen des Satans sind in etwa so tief, dass du in Unmoral leben kannst, dass du in bewusster Sünde leben kannst und dich gleichzeitig Christ nennen kannst über eine lange Zeit und nicht Buße tun musst sozusagen. So tief sind die Tiefen des Satans ungefähr. Also die sind nicht besonders tief. Die sind ungefähr so seicht, wenn du den Rand von meinem iPad bis zu meinen Under Armour Schuhen, die ich vor kurzem gekauft habe, siehst. So seicht. Also die Tiefen Satans sind nicht besonders tief. Die Tiefen Gottes sind tief, dass du auf einmal Gott triffst und du gehst in sein Wort hinein und du bekommst Offenbarung und nicht etwas, was du für jemand anders hast, etwas, was dir Gott selber gegeben hat. So tief sind die Tiefen Gottes. Und die Tiefen des Satans sind, wie gesagt, nicht besonders tief. Ich will keine weitere Last auf euch legen. Das ist besonders wichtig. Ich will keine weitere Last auf euch legen. Jesus sagt hier, ich gebe euch kein, hier geht es um kein Regelwerk oder so. sondern leb heilig, leb nicht in Unmoral und bring keine Gottgötzenopfer da oder so. Es geht nicht um verschiedene Lasten. Weißt du, was mir der Herr einmal gezeigt hat? Weißt du, wann Christen religiös werden? Sie gehorchen Gott nicht im Wesentlichen und dann kompensieren sie mit irgendwelchen nebensächlichen Sachen. So wird der durchschnittliche Christ auch hier in Europa religiös. Er gehorcht Gott nicht im Wesentlichen. In der Liebe wandeln, heilig leben, der Heiligkeit nachjagen, heilig leben und der Heiligkeit nachjagen. Amen. Weil wir sind alle in einem Prozess. Hier ist ein heavy Fokus auf über Sieg, über bewusste Sünde, aber wir jagen trotzdem alle der Heiligung nach. Ohne der übrigens niemand dahersehen wird, ohne der du quasi nicht diese ständige Gemeinschaft mit dem Herrn haben kannst. Was war das, was ich vorher gesagt habe? Ganz genau. So werden viele Christen religiös. Hier geht es ums Wesentliche. Deshalb sagt Gott, ich will euch keine weitere Last auferlegen. Legt dir keine unwesentliche Last auf. Diese ganzen christlichen Spielchen manchmal, legt dir das nicht auf, wenn er das nicht gesagt hat. Weil hier geht es nur um ein paar wichtige Sachen. Tu das nicht mit Kompromiss und so. Hier geht es nur um das. Es geht nur um das hier in erster Linie. Und deshalb sagte ich, will euch keine weitere Last auf euch legen, damit das nicht jemand falsch verstehen kann. Ah, Gott möchte schon wieder was von mir. Nein, er möchte, dass wir heilig leben und weil wir ein heiliges Volk sind, aber er legt uns keine weitere Last auf. Es ist nicht wie bei den Moslems, dass du dich fünfmal in eine Richtung drehst und das ist auch was er von dir möchte. Nein. Du bist frei in diesem Sinn. Aber das ist etwas, was er möchte von uns. Vers 25, das, was ihr habt, das haltet fest, bis ich komme. Vers 26, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Ich habe vor Jahren diesen Vers zum ersten Mal gelesen und ich bin im Gebet drin gewesen und auf einmal hat der Heilige Geist mir begonnen zu zeigen, hey, Heiligung und Reinheit hängt mit Autorität zusammen. Das hängt damit zusammen, wie sehr man seine Berufung erfüllt. Das hängt damit zusammen, wie sehr man in das hineinkommt, die Werke, die Gott für einen vorbereitet hat, das hängt damit zusammen. Auf einmal habe ich das begonnen zu sehen. Und deshalb kommen viele Christen nicht vorwärts in ihrem Leben, weil so viel Kompromiss in ihrem Leben ist, weil so viel bewusste Sünde in ihrem Leben ist. Jetzt haben sie keine Autorität nicht in ihrem Leben. Umgekehrterweise, das führt zu Autorität. Das bedeutet nicht, dass du dir was erarbeitest oder etwas erkaufst. Aber hast du gewusst, wenn du da bist, hier beim Erweckungsprogramm, Gott möchte die Autorität geben. Amen. Dass dir Gott zum Beispiel irgendeine Idee gibt, Benjamin, dass dir zum Beispiel Gott eine Idee gibt, dass du irgendwo einen Crusade machst in den nächsten paar Jahren. Und dann hast du die Autorität und die Weisheit, das umzusetzen. Gott wird die göttliche Vorsorge geben. Und das kann Teil sein, wie sich deine Autorität durch dein Leben zeigt. Das hängt mit dem zusammen. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker. Das ist so dermaßen krass. Gott ist ein Belohner. Sieh die Belohnung, sieh das, was Gott tun kann und lass dich motivieren, ein heiliges Leben zu leben. Weil dann hast du eine Langfristigkeit da, wenn es schwierig wird oder so, wenn du vielleicht mal nicht motiviert bist. Ich sehe das und ich möchte Autorität über Nationen haben aus dem einfachen Grund. Ich bin 28 Jahre und habe wahrscheinlich zu ein paar hunderttausend Leute von Angesicht zu Angesicht gepredigt. Ich möchte Autorität über Nationen haben, aus dem einfachen Grund, weil dann viele, 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 viele Menschen zu Jesus kommen können, weil Gott mir Autorität über Nationen gegeben hat. Und genauso arbeitet Gott in dieser Zeit. Gott möchte dir Autorität geben. Und vielleicht bedeutet das für dich nicht unbedingt, dass du in ein anderes Land reist oder so. Das kann für dich bedeuten, dass Gott dir eine Firmenidee gibt oder so. Dass Gott dir etwas Krasses gibt, wo Gott dir Downloads gibt vom Himmel und dir Ideen gibt, wie du Geld scheffeln kannst für sein Reich oder was auch immer. Das hängt auch mit Autorität zusammen. Hab ein starkes Warum in deinem Leben. Ich habe diese Offenbarung, speziell die letzte, ich habe das mit einigen jungen Männern, Freunden von mir geteilt. Ich habe das geteilt. Zu einem in einem Fall habe ich mal gesagt, das ist auch schon eine Zeit lange her, der ist frei geworden und wandelt schon eine Zeit lang in Freiheit. Ich habe gesagt, hey, wenn es so weitergeht, dann darfst du nicht mehr mit mir mitfahren. Er war viel mit mir unterwegs, auch auf Studentenreisen und so weiter. Und auf einmal hat er sich gedacht, wow, wie ich lebe, hat Konsequenz. Und wenn es nicht so ist, aha, dann wird mir vielleicht eine auferlegt. Und das war für ihn ein Startschlüssel, in Freiheit hineinzukommen und in Freiheit zu wandeln. Er hat das später dann erzählt, auch mal in so einer Gruppe, er hat das erzählt mit seinem eigenen Mund. Er hat gesagt, der Philipp hat da einmal zu mir gesagt, in Bezug auf einen anderen, der mehr mittlerweile gehofft hat, gesagt, der Philipp hat zu mir einmal gesagt, ich darf dann nicht mehr mitfahren. Und dann habe ich mir auch gedacht, wow, das wirkt sich in eine Richtung aus. Amen. Bisschen höherer Standard. Und ich habe das nicht als Bestrafung getan, überhaupt nicht. Ich liebe den Typen so sehr, ich habe das überhaupt nicht als Bestrafung getan. Ich habe es aus dem Grund getan, weil ich nicht wollte, dass er irgendwas wie ein Klotz an seinem Bein unnötig lange mitzieht, was ihm Freimut und Kühnheit und alles raubt in seinem Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich möchte nochmal das wiederholen, was ich am Anfang gelesen habe. Wir sind ein heiliges Volk. Ihr seid ein heiliges Volk. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für Überwinder in diesem Raum. Halleluja. Ich möchte das Lobpreisteam heraufbitten. Ich danke dir, Vater, für Überwinder in diesem Raum, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für Überwinder in diesem Raum. Halleluja. Ich danke dir, Vater, auch. Wahrscheinlich sind Leute zu verschiedenen Zeitpunkten oder verschiedenen Situationen in ihrem Leben. Ich danke dir, Vater, dass alles, was ich hier gepredigt und freigesetzt habe, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du der einzelnen Person zeigst, was das für ihn bedeutet oder was das für sie bedeutet. Vater, ich danke dir jetzt auch vor allem hier für diejenigen in diesem Raum, die vielleicht gegenwärtig Sünde in ihrem Leben haben. Ich danke dir, Vater, dass dein Blut genug ist und ich danke dir, Vater, dass dein Blut Kraft hat in ihrem persönlichen Leben. So wie wir das diese Tage schon Leuten auf der Straße erzählt haben, auch so erzähle ich das euch heute Abend hier auch. Ich danke dir, Vater, dass dein Blut Kraft hat, und das sage ich jetzt zu dir, deine Sünde, was immer es ist, ist nicht stärker als das Blut Jesu. Und das war auch nicht der Fokus dieser Botschaft. Das ist kein Aufruf zur Umkehr hier heute Abend. Glaub nicht an deine Sünde, glaub an das Blut. Amen. Hier geht es um was anderes. Gott möchte Leuten Autorität geben. Gott möchte Leuten zeigen, wie sie fortwährend als Überwinder leben können. Ich weiß zum Beispiel, dass Gott dem Pastor Fred Autorität gegeben hat. Weißt du, warum ich das weiß? Weil seine Kinder so treu dem Herrn nachfolgen. Darum weiß ich das. Das ist, wie sich Autorität ausdrücken kann. Hast du das gewusst? Das bedeutet im Umkehrschluss jetzt nicht, dass jemand, der ein Mann Gottes ist und rebellische Kinder hat, keine Autorität hat, weil Kinder immer noch freie Entscheidung haben. Aber trotzdem ist es so, wann immer ich einen Mann Gottes sehe, wo die Kinder dem Herrn nachfolgen, das ist Autorität. Autorität beginnt zu Hause. Amen. Autorität beginnt in deinem persönlichen Leben. Dann erstreckt es sich auf deine Familie, wie auch immer diese Situation aussieht, und es erstreckt sich auf deinen Dienst und auf deine Berufung, die Gott dir gegeben hat. Du kannst 20% davon ausschöpfen, oder du kannst 100% davon ausschöpfen. Ich habe für mich beschlossen, ich werde 100% davon ausschöpfen. Und wahrscheinlich am Tag des Gerichts dann, vielleicht schaue ich dann zurück und hätte ein paar Dinge anders machen können, ein paar Dinge mehr machen können oder vielleicht ein paar Dinge weniger oder was auch immer. Und weiß dann, dass das Blut genug ist. Aber die Sache ist trotzdem die, wir schöpfen das aus, Marcel. Wir schöpfen das aus und bringen dem Herrn Ehre in dieser Zeit. Wir schöpfen das aus in dieser Zeit. Wir haben Autorität in dieser Zeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke dir, Vater. Halleluja. Heb deine Hände zum Himmel heute Abend. Ich danke dir, Vater, für jede einzelne Person. Ich danke dir, Vater. Halleluja, ich danke dir, Jesus, für ein heiliges Volk, das du teuer erkauft hast, Herr. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Ich empfinde gerade ganz stark in meinem Geist, was der Herr zu dir sagen möchte, das ist eine Jetzt-Botschaft. Das ist eine Jetzt-Botschaft. Mach dir keine Sorgen über das, was vor 3 oder 4 oder 5 Jahren war. Mach dir über das keine Sorgen. Das ist eine Jetzt-Botschaft. Das kann eine Initialzündung sein für etwas Neues in deinem Leben. Das ist eine Jetzt-Botschaft. Mach dir keine Sorgen über das, was früher war, über das, was in der Vergangenheit war. Das ist eine Jetzt-Botschaft. Das ist eine Jetzt-Botschaft für dich. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Ich danke dir, Vater, für eine Jetzt-Botschaft. Für die Mia, für den Benjamin, für die Annette, für den Josef. Halleluja. Für den Marcel, für die Manuela. Ich danke dir, Jesus. Für die Michaela, ich danke dir, Jesus. Eine Jetzt-Botschaft. Halleluja. Preise dich, Herr Jesus. Preise dich, Herr Jesus. Halleluja. Lass uns jetzt gemeinsam eine Zeit nehmen, wo wir in die Anbetung gehen. Du kannst aus deinen Stühlen rauskommen, du kannst dich irgendwo bequem machen, du kannst irgendwo hingehen. Lass uns eine Zeit nehmen, wo wir in die Anbetung hineingehen, und vielleicht dauert es dann heute ein bisschen länger wie an den anderen Tagen. 8:50 ist auch noch nicht so spät. Lass uns eine Zeit lang in der Anbetung bleiben heute Abend. Wenn du magst, komm auf dein Angesicht vor den Herrn, wenn du möchtest, und beweg diese Sachen mit dem Heiligen Geist. Beweg diese Sachen, frag ihn, was das für dich persönlich bedeutet. Ich bin auch für ein Gespräch zur Verfügung. Vielleicht bist du da, du möchtest für mich mit mir später sprechen oder in den nächsten Tagen, egal über was auch immer, dazu bin ich auch verfügbar. Aber lass uns jetzt einfach gemeinsam in die Anbetung gehen, lass uns gemeinsam den Herrn anbeten und lass uns Zeit dafür nehmen, ihm danken dafür, dass wir ein heiliges Volk sind. Das ist unsere Identität. Ich danke dir, Vater, dass jede Person in diesem Raum, im Sieg leben wird. Ich danke dir, Vater, im Sieg. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Jesus. Wir kreuzigen alles Fleisch in Jesu Namen. Wir kreuzigen alles Fleisch. We want all flesh crucified, Jesus. Wir kreuzigen alles Fleisch. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Jesus, sein heiliges Volk. Ich danke dir, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Ich preise dich, Herr Jesus.